Rainer, lies mal vor. Kapitel 11. Erscheinungen. Teil 2. All diese Gedanken trugen dazu bei, Albert lebhafter zu machen, als er es je gewesen war. Er wandte den Schauspielern den Rücken zu, neigte sich mit halbem Leib aus der Loge heraus, lorgnettierte alle jungen Frauen, was aber keine bewog, ihn mit einem einzigen Blick zu belohnen. Alle plauderten von ihren eigenen Angelegenheiten, von ihren Liebschaften, von ihren Vergnügungen, vom Karneval, von der nächsten heiligen Woche, ohne nur einen Augenblick den darstellenden Künstlern oder dem Stück die geringste Aufmerksamkeit zu schenken. Gegen Ende des ersten Aktes öffnete sich die Tür einer Loge, die bis jetzt leer geblieben war, und Franz sah eine Dame eintreten, der er in Paris vorgestellt zu werden die Ehre gehabt hatte. Bis dahin war er der Meinung gewesen, sie befände sich noch in Frankreich. Albert sah, dass sein Freund beim Erscheinen der Dame erregt wurde, wandte sich zu ihm und fragte: »Kennen Sie diese Frau?« »Ja, wie finden Sie sie?« »Reizend, mein Lieber. Es ist eine Französin?« »Nein, eine Venezianerin.« »Und sie heißt?« »Gräfin G.« »Ah, ich kenne sie dem Namen nach«, rief Albert. »Man sagt, sie sei ebenso geistreich wie hübsch.« »Teufel! Wenn ich bedenke, dass ich mich ihr bei dem letzten Ball von Frau von Villefort hätte vorstellen lassen können und dass ich Dummkopf dies versäumte.« In diesem Augenblick gewahrte die Gräfin Franz und machte ihm mit der Hand ein anmutiges Zeichen, das er mit einer höflichen Verbeugung erwiderte. »Ah, es scheint mir, Sie stehen sehr gut mit ihr«, sagte Albert. »Mein Lieber, was Sie hier täuscht und was uns Franzosen im Ausland tausend Albernheiten begehen lässt, ist, dass wir alles von unserem Pariser Gesichtspunkt aus betrachten. In Spanien und in Italien besonders dürfen Sie die Vertrautheit der Leute nie nach der Freiheit in ihren Umgangsformen beurteilen. Wir haben eine gewisse Sympathie zueinander gehegt, das ist alles.« Endlich fiel der Vorhang, zur großen Freude des Vicomte von Morcerf, der seinen Hut nahm und seinen Freund bat, ihn der Gräfin vorzustellen. Die beiden Freunde betraten die Loge der Gräfin und Franz stellte Albert als einen durch gesellschaftliche Stellung und Geist ausgezeichneten Kavalier vor. Er fügte hinzu, in Verzweiflung darüber, dass er den Aufenthalt der Gräfin in Paris nicht genutzt, um sich ihr vorstellen zu lassen, habe er ihn beauftragt, diesen Fehler wieder gut zu machen, und er entledige sich dieses Auftrags, indem er die Gräfin, bei der er selbst eines Fürsprechers bedurft hätte, bitte, seine Unbescheidenheit entschuldigen zu wollen. Die Gräfin antwortete, Albert anmutig begrüßend und Franz die Hand reichend. Von ihr eingeladen, nahm Albert den leeren Platz vorn ein und Franz setzte sich in die zweite Reihe hinter die Gräfin. Albert fand einen vortrefflichen Gegenstand zur Unterhaltung. Paris. Er sprach mit der Gräfin von ihren gemeinschaftlichen Bekannten. Franz seinerseits ließ sich von seinem Freund dessen Riesenlorgnette geben und fing ebenfalls an, sich im Saal umzusehen. Allein auf dem Vordersitze einer Loge, im dritten Rang ihnen gegenüber, saß eine bewunderungswürdig hübsche Frau in griechischem Kostüm, das sie mit so viel Anmut trug, dass es offenbar ihre Landestracht sein musste. Hinter ihr saß ein Mann, dessen Gesicht sich jedoch nicht erkennen ließ. Franz unterbrach das Gespräch Alberts mit der Gräfin, um diese zu fragen, ob sie die schöne Albanesin kenne, die wohl würdig wäre, nicht nur die Aufmerksamkeit der Männer, sondern auch die der Frauen zu erregen. »Nein«, sagte sie, »ich weiß nur, dass sie seit dem Anfang der Saison in Rom ist, denn bei der Eröffnung des Theaters habe ich sie da gesehen, wo sie jetzt sitzt, und seit einem Monat versäumt sie keine Vorstellung. Mal begleitet sie der Mann, der in diesem Augenblick bei ihr ist, mal folgt ihr ein schwarzer Diener.« Franz und die Gräfin tauschten ein Lächeln aus, dann setzte die Gräfin ihr Gespräch mit Albert fort, während Franz wieder seine Albanesin betrachtete. Die Ouvertüre des zweiten Aktes begann. Bei den ersten Bogenstrichen sah Franz den Herrn aufstehen und sich der Griechin nähern, die sich umwandte, um einige Worte an ihn zu richten, und sich abermals mit dem Ellenbogen auf die Brüstung der Loge stützte. Das Gesicht ihres Begleiters war immer noch im Schatten und Franz vermochte seine Züge nicht zu erkennen. Der Vorhang ging auf, Franzens Aufmerksamkeit richtete sich nun selbstverständlich auf die Schauspieler und seine Augen verließen für kurze Zeit die Loge der schönen Griechin, um sich nach der Szene zu richten. Als der zweite Akt zu Ende war, wollte er eben Beifall spenden, als das Bravo, das seinem Mund entschlüpfen wollte, auf seinen Lippen erstarb. Der Mann in der Loge war völlig aufgestanden und Franz erkannte nun in ihm, da sein Kopf vom Lichte getroffen wurde, den geheimnisvollen Bewohner von Monte Cristo, den Mann, dessen Stimme er am Abend zuvor in den Ruinen des Kolosseums wiederzuhören geglaubt hatte. Es unterlag keinem Zweifel, der fremde Reisende wohnte in Rom. Wahrscheinlich drückte sich auf Franzens Gesicht die Unruhe aus, die diese Erscheinung in seinem Inneren hervorrief, denn die Gräfin schaute ihn an und fragte ihn, was er hätte. »Frau Gräfin«, antwortete Franz, »wenn ich Sie vorhin fragte, ob Sie jene albanesische Frau kennen, so frage ich Sie nun, ob Sie Ihren Gatten kennen.« »Ebenso wenig als Sie.« »Jedenfalls«, sagte sie mit Alberts Glas nach der Loge sehend, »muss es aber ein Verschiedener sein, der mit Erlaubnis des Totengräbers aus seinem Sarg gestiegen ist, denn er sieht furchtbar blass aus.« »So sieht er immer aus«, sagte Franz. »Sie kennen ihn also?« sagte die Gräfin. »Dann ist es an mir, Sie zu fragen, wer er ist.« »Ich habe ihn, glaube ich, bereits gesehen und erkenne ihn wieder.« »In der Tat«, sagte die Gräfin, während sie mit den Schultern eine Bewegung machte, als durchliefe ein Schauer ihre Adern. »Ich begreife, dass man einen solchen Menschen nie vergisst, wenn man ihn einmal gesehen hat.« Die Wirkung, die Franz an sich empfunden, war also keine besondere, da sie sich auch bei einer anderen Person fühlbar machte. »Nun«, fragte Franz die Gräfin, als sie zum zweiten Male zu dem Fremden hinübersah, »was denken Sie von diesem Mann?« »Hören Sie«, erwiderte die Gräfin, »der verstorbene Lord Byron hat mir geschworen, er glaube an Vampire. Er sagte mir sogar, er habe welche gesehen. Er schilderte mir ihr Gesicht und wahrhaftig, gerade so, wie ich's dort drüben sehe. Die schwarzen Haare, die großen, von seltsamem Feuer glänzenden Augen, die Totenblässe. Bemerken Sie ferner, dass er mit keiner gewöhnlichen Frau zusammen ist. Es ist eine Fremde, eine Griechin, eine Abtrünnige, eine Magierin ohne Zweifel wie er.« Die Gräfin war in der Tat sehr erregt, und Franz selbst konnte sich einem gewissen abergläubischen Schrecken nicht entziehen, der umso natürlicher erschien als das, was bei der Gräfin die Folge eines instinktartigen Eindrucks war, bei ihm durch bestimmte Erinnerungen hervorgebracht wurde. Er fühlte, dass sie zitterte, als sie in den Wagen stieg. Er begleitete sie nach Hause. Es war niemand da und sie wurde nicht erwartet. Franz machte ihr darüber einen Vorwurf. »In der Tat«, sagte sie zu ihm, »ich fühle mich nicht wohl und bedarf der Einsamkeit. Der Anblick dieses Menschen hat mich völlig verstört.« Franz versuchte zu lachen. »Lachen Sie nicht«, sagte die Gräfin. »Sie haben auch gar keine Lust dazu. Aus Gründen, die ich Ihnen nicht sagen kann, wünschte ich zu erfahren, wer dieser Mann ist, woher er kommt und wohin er geht. Aber nun guten Abend. Schlafen Sie wohl. Ich weiß, wer nicht schlafen wird.« Als Franz in den Gasthof kam, fand er Albert im Schlafrock eine Zigarre rauchend und wütend darüber, dass ihm der Hotelbesitzer wiederholt erklärt hatte, dass zum Karneval weder ein Wagen noch ein Fenster zum Zuschauen mehr zu bekommen sei. Auch Franz bedauerte lebhaft das Missgeschick, als der Wirt nochmals eintrat und sagte, »Der Graf von Monte Cristo, der auf dem gleichen Stock mit Ihnen wohnt, hat durch mich von der Verlegenheit, in der Sie sich befinden, gehört und bietet Ihnen 2 Plätze in seinem Wagen und 2 in seinen Fenstern am Palast der Rospoli an.« Albert und Franz schauten einander ins Gesicht. »Können wir das Anerbieten eines Fremden, eines uns völlig unbekannten Mannes annehmen?« fragte Albert. »Wer ist dieser Graf von Monte Cristo?« fragte Franz den Wirt.
»Ein vornehmer Herr aus Sizilien oder Malta, ich weiß nicht genau, aber edel wie ein Borghese und reich wie eine Goldmine.«
In diesem Augenblick klopfte man an die Tür. Auf Franzens herein erschien ein Diener in sehr zierlicher Livree auf der Schwelle und sprach:
»Von dem Grafen von Monte Cristo für Herrn Franz d'Épigny und den Herrn Vicomte Albert von Morcerf.«
Und erreichte dem Wirt zwei Karten, die dieser den jungen Leuten zustellte.
»Der Herr Graf von Monte Cristo«, fuhr der Diener fort, »lässt die Herren um Erlaubnis bitten, sich ihnen als Nachbar morgen früh vorstellen zu dürfen. Er wird die Ehre haben, sich bei den Herren erkundigen zu lassen, um welche Stunde sie zu sprechen sind.«
»Sagen Sie dem Grafen«, antwortete Franz, »wir werden die Ehre haben, ihm unseren Besuch zu machen.«
Der Bediente entfernte sich.
»Das nenne ich mit Artigkeit erstürmen«, rief Albert. »Sie haben offenbar recht, Herr Wirt. Ihr Graf von Monte Cristo ist ein Mann von der besten Lebensart.«
Das Anerbieten von zwei Plätzen an einem Fenster des Palastes Rospoli erinnerte Franz an das Gespräch, das er in den Ruinen des Kolosseums zwischen seinem Unbekannten und dem Trasteveriner gehört, wobei der Mann mit dem Mantel die Verbindlichkeit übernommen hatte, Begnadigung für einen Verurteilten zu erlangen. War aber der Mann im Mantel, wie Franz allem Anschein nach glauben musste, derselbe, dessen Erscheinen im Theater Argentina ihn so sehr in Anspruch genommen hatte, so erkannte er ihn ohne Zweifel wieder, und nichts sollte ihn dann abhalten, seine Neugierde in Bezug auf seine Person zu befriedigen. Franz brachte einen Teil der Nacht damit zu, dass er von dem zweimaligen Auftauchen des Grafen träumte und den anderen Tag herbeiwünschte. Der andere Tag sollte wirklich alles aufklären, und diesmal besäße sein Graf von Monte Cristo nicht einen Tarnring und damit die Fähigkeit, sich unsichtbar zu machen, würde er ihm sicherlich nicht entgehen. Er erwachte vor 8 Uhr und ließ sogleich den Wirt rufen.
»Herr Wirt«, sagte er zu ihm, »soll nicht heute eine Hinrichtung stattfinden?« »Ja, aber wenn Sie mich fragen, um einen Platz zu bekommen, so wird es zu spät sein.«
»Wahrscheinlich werde ich nicht hingehen, doch ich möchte gern die Anzahl der Verurteilten, ihren Namen und die Art der Hinrichtung wissen.«
»Es trifft Sie gut, Exzellenz. Man hat mir soeben die Tabulette gebracht.«
»Was ist das, Tabulette?«
»Die Tabulette sind hölzerne Täfelchen, die man im Tage vor einer Hinrichtung an allen Straßenecken anhängt und worauf die Namen der Verurteilten, der Grund ihrer Verurteilung und die Art ihrer Hinrichtung angegeben sind. Damit werden die Gläubigen aufgefordert, zu Gott zu beten, er möge den Schuldigen eine aufrichtige Reue verleihen. Ich will sie ihnen gleich holen.«
Einen Augenblick später brachte er Franz die Tafel. Auf dieser stand wörtlich:
»Es wird hiermit männiglich zu wissen getan, dass Dienstag, den 22. Februar, am ersten Tag des Karnevals, durch Spruch des Tribunals der Rota auf der Piazza del Popolo, Andrea Rondolo, schuldig des Mordes an der Person des hochwürdigen und hochverehrten Don Cesar Torlini, Kanonikus der Kirche San Giovanni in Laterano, und Peppino, genannt Rocca Priori, überwiesen der Genossenschaft mit dem verabscheuungswürdigen Banditen Luigi Vampa und den Leuten seiner Bande, hingerichtet werden sollen. Der erste wird Mazzolato, totgeschlagen, und der zweite Decapitato, enthauptet. Mitleidige Seelen wollen Gott um aufrichtige Reue für diese unglücklichen Verurteilten bitten.«
Das war genau dasselbe, was Franz 2 Tage vorher in den Ruinen des Kolosseums gehört hatte. Somit war aller Wahrscheinlichkeit nach der Trasteveriner kein anderer als der Bandit Luigi Vampa und der Mann im Mantel Simbad der Seefahrer, der in Rom wie in Porto Vecchio und Tunis als Menschenfreund in den Gang der Gerichte eingriff. Indessen war es 9 Uhr geworden und Franz schickte sich an, Albert zu wecken, als dieser zum großen Erstaunen ganz angekleidet aus seinem Zimmer trat. Der Karneval ließ ihn nicht länger schlafen und hatte ihn früher auf die Beine gebracht, als sein Freund dies hoffte. Franz und Albert hatten, um zum Grafen von Monte Cristo zu gelangen, dem sie ihre Aufwartung machen wollten, nur den Flur zu durchschreiten.
Der Wirt ging voran und klingelte für sie. Ein Diener öffnete, verbeugte sich und bedeutete durch ein Zeichen, sie möchten eintreten. Sie durchschritten zwei Zimmer, die mit einem Luxus ausgestattet waren, den sie in Pastrinis Gasthof nicht vermutet hätten, und gelangten endlich in einen Salon von vollkommener Eleganz. Ein türkischer Teppich war auf den Boden ausgebreitet und die behaglichsten Möbel mit schwellenden Kissen und zurückgebogenen Lehnen luden zum Sitzen ein. Herrliche Gemälde hingen neben kunstvollen Waffen an den Wänden, und große gestickte Vorhänge wogten von allen Fenstern und Türen.
»Wollen sich Eure Exzellenzen setzen?« sagte der Diener. »Ich werde den Herrn benachrichtigen.«
Und er verschwand durch eine der Türen.
»Nun?«
fragte Franz seinen Freund. »Was sagen Sie zu all diesen Herrlichkeiten?«
»Meiner Träume, Lieber. Unser Nachbar muss ein Wechselagent sein, der auf das Fallen der spanischen Papiere spekuliert hat. Oder ein Fürst, der inkognito reist.«
»Still, wir werden es bald erfahren, denn hier kommt er.« Eine Tür öffnete sich, der Vorhang hob sich und der Besitzer dieser Reichtümer erschien. Albert ging ihm entgegen, Franz aber blieb wie an seinen Platz genagelt. Der Eintretende war kein anderer als der Mann mit dem Mantel im Kolosseum, der Unbekannte der Loge, der geheimnisvolle Graf von Monte Cristo.